Hi Diana, das Leben finde ich und unser Alltag laufen ja im Grunde irgendwie scheinbar unspektakulär ab. Die wenigsten machen ja, was sie nicht verkaufen hab und gut und fangen irgendwie ein neues Leben als Yogalehrerin aus Sri Lanka an oder so in der Lebensmitte. Wir leben halt einfach und wir treffen Entscheidungen und manche trifft das Leben auch für uns. Und ich finde halt trotzdem, obwohl man das vielleicht nach außen hin nicht spektakulär nennen würde, geht es ja auch in unserem Leben um große Fragen. Wie bewältigen wir den Verlust eines geliebten Menschen? Wie gehen wir mit Abstiegsangst um? Wie entlassen wir einander in der Lebensmitte aus unseren Rollen in der Familie? Wie finden wir von der Mutter- oder von der Tochterrolle wieder oder überhaupt erst in unsere Rolle als Frau? Und was macht es eigentlich mit unserem Verhältnis zueinander, dass wir, also die Elterngeneration, der jüngeren Generation die Welt in diesem Zustand hinterlassen? Ich kenne niemanden, der über dieses ganz normale Leben und diese ganz normalen großen Fragen so klug und tief und ja eben auch auf eine angenehme Weise unspektakulär schreibt und gerade deshalb spektakulär wie Christine Bilkau. Und deshalb habe ich sie heute eingeladen, um mit ihr über die Lebensmitte zu sprechen, in der auch sie sich befindet. Hör mal rein, ja? Ciao! Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Christine Bilkau, Schriftstellerin aus Hamburg. Vielleicht kennt ihr schon ihre Romane Die Glücklichen oder Eine Liebe in Gedanken oder Nebenan. Mit ihrem aktuellen Roman Halbinsel hat sie den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Darin erzählt sie die Geschichte einer Mutter in der Lebensmitte und ihrer jungen Tochter, die eigentlich schon eigene Leben zu führen begonnen hatten und dann doch wieder eine Zeit lang zusammenziehen müssen, weil die Tochter einen Zusammenbruch erlebt. Willkommen, Christine Bilkau.
Hallo.
Hallo. Es ist eine der schönen Folgen, wo ich mich freue, dass ich dafür bezahlt werde, dass ich mit Menschen sprechen darf, mit denen ich eh immer schon mal sprechen wollte. Also insofern wirklich herzliches Willkommen.
Ja, ich freue mich auch.
Eine Mutter und eine Tochter, die nochmal zusammenleben und plötzlich realisieren, ups, es braucht irgendwie doch noch ein bisschen, bis wir aus unseren Rollen rauswachsen können und ja, so ins eigene Leben hinein. Warum haben wir damit zu kämpfen?
Ja, ich glaube, weil da zwei verschiedene Muster, wenn man so will, aufeinandertreffen. Also einmal das alte, vertraute Eltern-Kind-Muster, was sich über die Jahre ja aufgebaut hat und was vor allem bei der Mutter sehr, sehr fest sitzt. Und dann das, worauf es ja eigentlich hinauslaufen sollte, dass sich da jetzt eben zwei Erwachsene auf Augenhöhe treffen sollten. Mhm. Beide damit aber noch gar nicht so richtig zurechtkommen. Vor allem aber nicht die Mutter. Aber ich würde sagen, wenn man genau hinschaut, auch die Tochter hat da so ihre blinden Flecken.
Und warum ist es wohl schwerer für die Mütter?
Ich denke, dass dieses Gefühl von Fürsorge und Sorge und auch dieser Antrieb, dass man möchte, dass die Kinder ja ihren Weg in die Welt finden und ihr Glück finden und am besten noch erfolgreich sind und alles, was sie sich wünschen, erreichen oder was man sich für sie gewünscht hat, da fängt es ja schon an.
Genau.
Ne, dass dieses Gefühl wahnsinnig dominant ist. Und ja, in meinem Roman ist es so, dass die Mutter das einfach nicht richtig abstellen kann. Also diese Mischung aus Fürsorge und aber daran geknüpfte Erwartungen, Erwartungshaltungen.
Mhm. Ja, ich finde es ganz interessant. Es gibt eine Szene, die ich sehr beeindruckend fand, also von der Mutter, von dieser Figur, wo die Tochter das auch alles mal sagt, wie das für sie war, diese ganzen Erwartungen. Ne? Irgendwie, ich will jetzt nicht gerade sagen, sei gut gelaunt, aber sei glücklich, irgendwie sei erfolgreich, und über Trauer sprechen wir hier nicht. Also in dem Buch ist es so, als kurzer Exkurs, dass der Mann bzw. Vater eben dieser Tochter sehr früh stirbt und die Mutter sozusagen alleinerziehend ist und dass die Mutter offenbar gar nicht in der Lage war, überhaupt zu sagen, der ist gestorben, sondern er ist einfach nicht wiedergekommen. Also so diese ganze Sprache, die das für die Mutter offenbar erträglicher gemacht hat und wo die Tochter so ein bisschen, ich will nicht sagen abrechnet, aber zumindest mal sagt, wie es für sie war. Mhm. Und ich fand es ganz toll, dass die Mutter in dieser Szene einfach zuhört. Die sagt eigentlich gar nichts dazu. Mhm. Ist es das, was wir tun sollten?
Ja, das ist ja eigentlich auch das, wonach sie sich die ganze Geschichte hinweg sehnt. Also sie hat ja so wahnsinnig viele Fragen im Kopf. Sie hat ja immer das Gefühl, sie würde gerne fragen. Das kennen, denke ich, viele Eltern. Das geht ja meistens so in der Teenagerzeit los, ne, dass man ganz viele Fragen hat und weiß, irgendwie, wenn man diese Fragen stellt, dann schafft man eher mehr Distanz, weil man auch anfängt zu nerven und
will nicht übergriffig sein, ne?
Genau, man kommt sich übergriffig vor, aufdringlich. Und ja, endlich spricht die Tochter und spricht alles aus. Und das ist natürlich für die Mutter anstrengend, aber eigentlich auch genau das, was sie sich die ganze Zeit gewünscht hat.
Mhm. Ja, weil es eben auch eine Form von erwachsenem Kontakt ist, ne?
Ja, genau. Also meine Mutterfigur ist ja auch, die ist ja relativ empathisch und selbstreflektierend. Also das ist ja keine Mutter, der man jetzt die Fehler sofort ansieht, also die einem so entgegenspringen, sondern sie ist empathisch und sie macht sich viel Gedanken und sie versucht, alles richtig zu machen. Und diese unterdrückte Trauer um den Vater, die sich aber vor allem bei der Tochter auch vermischt mit anderen Formen von Trauer, also Trauer auch um den Zustand der Welt.
Mhm.
Trauer, ja, auch um unwiederbringliche Verluste, was die Ökosysteme zum Beispiel angeht. Und das ist etwas, worauf die Mutter gar nicht kommt, ne? Dass das verschiedene Formen von Trauer sind, um Verluste, die aber irgendwie Hand in Hand gehen für die junge Frau. Auf jeden Fall, diese Trauer konnte nicht so viel Raum bekommen, weil die Mutter das Gefühl hatte, die beiden müssen als Zweiergespann einfach funktionieren. Also sie hat sich diesen Druck selbst gemacht, sie muss funktionieren. Und hat den aber auch an ihre Tochter weitergegeben, ohne es so richtig zu bemerken.
Ja, und ich fand da, ich finde es wirklich spannend, über wirklich die Geschichte zu reden, weil ich glaube, sie ist so exemplarisch für das, was viele Frauen in dieser Lebensmitte erleben. Und ich hatte es sehr berührt, weil sie sagt auch, sobald ich irgendwie ein schlechtes Gefühl habe, hast du was Lustiges erzählt, so ganz dumm paraphrasiert, ja. Aber so, ich durfte mich eigentlich gar nicht schlecht fühlen, dann hast du immer gleich gesagt, ach, schau mal ein Vögelchen oder irgendwie so, wie man das hat. Und ich kenne diesen Mechanismus so gut, dass man in seinem Umfeld, natürlich, wenn man die liebt, die Menschen um sich her, versucht, diese schlechten Gefühle irgendwie wegzumachen und dass das eigentlich gar nicht, ja, zielführend ist irgendwie auch so ein doofes Wort, aber echt schade.
Ja, vor allem, weil es ja aber andererseits auch nachvollziehbar ist, weil es sind ja so kleine Alltagssituationen. Also es sind solche Situationen, die wir auch alle kennen. Man sitzt am Frühstückstisch, es gibt nur noch wenige Minuten Zeit, bis der eine zur Arbeit muss und der andere oder die andere in die Schule muss oder das Kind in die Kita gebracht werden muss. Und dann kracht zum Beispiel über das Radio, über die Nachrichten irgendetwas wahnsinnig Trauriges oder Krisenhaftes auf diesem Frühstückstisch. Und Eltern müssen in dem Moment dann reagieren oder wissen es vielleicht auch in dem Moment nicht und haben das Gefühl, sie würden am liebsten schnell das Thema wechseln oder schnell das Radio ausschalten, weil in 3 Minuten müssen ja auch alle aus dem Haus und müssen eben funktionieren im Alltag. Also ja, das ist gar nicht so leicht, ne? Sich diesen Raum immer zu finden oder ja, damit auch bewusst umzugehen, dass man sich den dann eben nachträglich auch holen muss irgendwo, ne?
Ja, zumal das ja nicht falsch ist zu sagen, es ist so wichtig, gerade in diesen Zeiten, darüber sprechen wir auch gleich noch, ne, über diesen Zustand der Welt, worauf lenke ich meinen Fokus wann? Ne? Also höre ich überhaupt morgens Radio übrigens, das mache ich gar nicht mehr. Ich starte nicht meinen Tag damit oder abends auch nicht mehr. Ich hatte das wirklich exakt diese Situation gestern, als meine Tochter irgendwie im Bus nach Hause fuhr und irgendwie schrieb, sie sei so wahnsinnig schlecht drauf, es sei alles schrecklich und furchtbar. Sie hatte noch Mathe-Nachhilfe nachmittags, insofern total nachvollziehbar. Und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, also und man hörte raus, dass sie so in diesem Freundeskreis so in diese Stimmung reingeredet hatten. Und dann habe ich auch gesagt, ja, schau doch mal aus dem Fenster, es ist Frühling, die Blümchen blühen, habe ich dann ihr geschrieben und es hat in der Tat geholfen, aber es war im Grunde genau dieser Vorgang. Ich musste dann wirklich an diese Szene im Buch denken. Fühl dich bitte, bitte nicht schlecht. Ja,
ja, genau. Und das ist ja auch da, finde ich, eine Gratwanderung. Also weil ein bisschen aufzuheitern oder irgendwo wieder die Perspektive zu zeigen, ein bisschen Zuversicht zu vermitteln, das ist es ja eigentlich auch, was man erstmal tun sollte. Also welche Alternative gibt es? Aber die Frage ist dann eben zum Beispiel im Roman zwischen diesen beiden Frauen, die dann jetzt eben sich auf Augenhöhe begegnen. Wie lange trägt das dann noch? Und ab wann fängt es an, ja, nicht mehr ganz aufrichtig zu sein? Und wann braucht es dann eben vielleicht doch mal das ehrliche Gespräch über Trauer und über den Schmerz und über vielleicht auch Fragen, die sich eben nicht sofort lösen lassen?
Ja, an dieser Stelle muss man vielleicht sagen, die Tochter hat sich im weitesten Sinne im Umweltbereich engagiert. Ich will es jetzt nicht zu genau machen. Mhm. Und ist da eben in so eine gewisse Verzweiflung auch geraten, weil sie irgendwie merkte so, okay, es gibt so viel zu tun und keiner packt's an. Mhm. Beziehungsweise noch viel schlimmer, es wird unter so falschen Labeln, irgendwie wird den Leuten ja Sand ins Auge gestreut und da will sie irgendwie nicht mitmachen. Und dadurch kommt dieses Thema sehr, sehr stark bei den beiden natürlich zum Vorschein, weil sie deshalb letztendlich auch gewissermaßen da ihren Kreislaufkollaps hat. Aber ja, wie ist es, wie gehen wir damit um, dass wir unserer Kindergeneration, auch wenn man jetzt keine hat, ja, aber diese Welt so hinterlassen? Wie gelingt es dieser Frau und wie kann es uns gelingen, da irgendwie einen guten Weg zu finden, ins Gespräch zu kommen darüber?
Ja, das ist eine gute Frage und darauf gibt es gar keine leichten Antworten oder gar keine klaren Antworten, würde ich sagen. Also das Naheliegendste ist natürlich auch, ja, sich überall engagieren, wo man sich engagieren kann. Und das tun ja auch viele und ins Gespräch kommen, immer wieder ins Gespräch kommen und ehrlich miteinander sein. Und auch da, wo man eine Möglichkeit hat, Kritik üben. Also das ist ja gerade der Punkt auch in dieser Geschichte zwischen den beiden, dass die Tochter, ja, die weiß ja so viel und die erzählt ja auch ab einem bestimmten Punkt ihrer Mutter, also teilt ihr Wissen ja auch sehr ausführlich und zeigt aber auch, dass aus ihrer Perspektive Sprache an so eine gewisse Grenze gekommen ist. Es geht ja immer wieder in dem Roman auch um Sprache, also um die Art und Weise des Miteinandersprechens und was sich eben für die Tochter nicht von der Hand weisen lässt. Und das ist ja vielleicht auch etwas, womit wir gerade alle hadern, finde ich. Ich finde, es ist auch in den Wochen vor dem Wahlkampf im Januar, Februar nochmal sehr deutlich geworden, dass wir sehr aufpassen müssen, wie wir über Menschen sprechen und wie wir über Krisen sprechen. Und dass die Sprache und die Begriffe jetzt zum Beispiel auch bei der Tochter sind es ja auch die Begriffe der Klimakrise, dass die ganz schön wirkungslos auch teilweise sind, ne? Dass die abgenutzt wirken. Es wurde schon so vieles so oft gesagt. Wir wissen eigentlich alles. Und darüber müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal Gedanken machen, wie wir da wieder rauskommen können.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Ja, also beides, ne? Einerseits auf die eigene Sprache achten, übernehme ich da schon sozusagen Termini von Menschen, mit denen ich gar nicht konform bin, die dann auf einmal Einzug halten in unseren Sprachgebrauch. Und eben, es ist schon so viel gesagt, ich hatte heute morgens wirklich ein sehr akutes Beispiel, ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich glaube, er ist ehrlich gesagt dem Bundestag unterlaufen. Ich wollte nämlich gucken im Koalitionsvertrag, ob das jetzt wirklich stimmt, dass die Wechseljahre da drin stehen. Mhm. Und irgendwie bin ich auf den Falschen geraten, auf den Älteren. Und ich las den durch und dachte, es wäre der aktuelle. Mhm. Aber es waren halt so die Formulierungen, die man halt immer so reinmacht. Wie ich irgendwie gemerkt, dann hinterher, als ich das den Irrtum bemerkte, dass es einfach der Alte ist, von der alten Legislaturperiode, dachte ich so, ja, aber es sind eben immer die gleichen Versprechungen drin, dass ich es erst gar nicht gemerkt habe, ja, und dann wird es auch so wirkungslos, absolut, ja.
Ja, genau, und irgendwann finden ja auch manche Begriffe, die eigentlich wirklich nur sachlich Zustände beschreiben und Notwendigkeiten beschreiben, sind ja irgendwann auch so kulturell so umkämpft und wirken dann irgendwie, ja, lösen einfach bei vielen dann schon gleich negative Gefühle aus oder Assoziationen. Und das ist etwas, woran diese Tochter ja so in gewisser Weise erschöpft. Die erschöpft daran schon, dass die Sprache so aufgebraucht und so wirkungslos ist. Und dass es so schwer ist, mit Hilfe dieser Sprache immer noch irgendwie diesen wahren Kern oder ne, an den Fakten bleiben zu können. Mhm. Also die sehnt sich wahnsinnig nach Wahrheit, nach Fakten, nach Aufrichtigkeit und bekommt es nicht in ihrem beruflichen Umfeld,
mhm,
also im gesellschaftlichen Diskurs, aber im kleineren, also in dieser Zweierkonstellation auch mit der Mutter bekommt sie es eben auf eine gewisse Weise nicht so, wie sie es bräuchte, also diese Aufrichtigkeit. Und darum kämpft sie eigentlich immer wieder. Oder sie verweigert sich, durch ihre Erschöpfung verweigert sie sich ja auch ein Stück weit dem Ganzen erstmal für eine Weile, ne?
Ja, um sich zu sortieren, ne? Also das, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir eingangs hatten, dieses schlechte Gefühle wegmachen. Manchmal ist es ja auch gar nicht, wie viele Worte ich benutze, sondern eben die Anerkenntnis, dass da zwei Personen sind, die traurig sind, zum Beispiel über den Zustand der Welt.
Mhm.
Ja, und nicht, ich erkläre es dir und ich quatsche es irgendwie weg mit vielen Worten, sondern ja, mir geht das auch so. Und ich weiß es auch nicht. Das ist,
ja,
ist eine ganz andere Form von Kontakt, diese Ratlosigkeit auch zuzugeben, für die es dann eben gar nicht mehr so viele Worte braucht, außer ja, du hast recht.
Ja, genau. Genau. Und das ja auch mal auszuhalten, dass es dann jetzt einfach eine Weile so ist. Weil ich kenne das auch selber als Mutter, dass ich, wenn es irgendwo Probleme gibt, ich bin dann auch immer ganz schnell lösungsorientiert.
Mhm.
Also es geht immer sofort darum, ne, der Kopf fängt sofort an zu arbeiten. Okay, wo kann ich jetzt schnell eine Lösung herzaubern? Oder wie kann ich das jetzt schnell, wie kann ich diesen Zustand jetzt schnell auflösen? Und ein Stück weit ist das natürlich nachvollziehbar. Aber irgendwann ist dann auch, und im Buch kommt diese Frage halt dann irgendwann auch hoch, geht's mir wirklich um das Wohl meiner Tochter?
Mhm.
Oder geht's mir dabei auch so ein bisschen darum, mich selbst schnell wieder wohler zu fühlen? Weil wenn es meiner Tochter gut geht und wenn ich da eben diese zuversichtliche, energiegeladene, aktive Tochter habe, dann beruhigt mich das natürlich auch als Mutter selber, gibt mir ein gutes Gefühl, ne? Und da kann ich mich dann ja zufrieden zurücklehnen, dass ich irgendwie alles richtig gemacht habe. Und dieser Zustand wird der Mutter halt entzogen. Da entdeckt sie auch so ein paar unschöne Seiten eben an sich selbst.
Naja, zumal ich gar nicht weiß, ob man das wirklich so trennen kann. Also wahrscheinlich möchte sie wirklich ihr Wohl, aber ich kenne das von mir selber. Man ist dann auch so ein bisschen ratlos. Wie stelle ich es her? Und ich glaube, so die alte Erzählung ist, ich stelle es her, indem ich sage, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder wird alles wieder gut oder ist alles gut, ne, so.
Ja, genau.
Und eben nicht ehrlich zu sagen, so, ja, es ist einfach jetzt auch mal nicht gut. Ja. Aber ich glaube, das war auch das, was ich an dieser Szene so mochte, dass die das eben einfach ausgehalten hat, ne, dass die Tochter das sagt, ja.
Ja, und ich finde bei, also auch in der Balance, also was das Erzählerische angeht, war es mir auch wichtig, denn der Roman ist ja wirklich ganz und gar aus der Perspektive der Mutter erzählt. Sie ist die Erzählerin und das hatte ich auch bewusst so beibehalten. Ich hatte tatsächlich überlegt, als ich entwickelt habe und als ich so die ersten Seiten geschrieben habe, habe ich immer wieder überlegt, braucht es auch die Tochterperspektive? Also muss es so eine Art Hin und Her geben zwischen Mutterperspektive und Tochterperspektive? Und dann hatte ich mich aber dagegen entschieden, weil ich wollte, dass wir auch als Leser, Leserinnen aus dieser Unsicherheit der Erzählerin nicht entlassen werden. Ne, dass wir wirklich spüren, wie es ist, wenn man einen Menschen liebt und sich um diesen Menschen sorgt und wenn man aber nie genau wissen kann, wie es jetzt wirklich ist und ob man das Richtige tut, ob man das Richtige sagt, wie man die Nähe herstellen kann. Ich wollte einfach nicht, dass es dann diese Tochterkapitel gibt, wo wir dann beim Lesen uns so ein bisschen entspannen können fast und sehen können, ah, okay, das ist das, was die Tochter denkt. Ah ja, okay, gut, dann weiß ich ja Bescheid. Ich wollte dieses Unwissen auch für uns beim Lesen erhalten.
Das finde ich richtig gut.
Ja, genau. Und deswegen finde ich aber, war es trotzdem auch wichtig, dass die Tochter ganz viel Raum bekommen kann. Also, dass wir trotzdem die Perspektive der Tochter ja Stück für Stück wirklich auch ausführlich erfahren können, aber eben durch den Blick der Mutter.
Trotzdem. Ja, und durch das, was sie sagt. Ne? Die Tochter spricht ja schon, also
genau.
die benutzt ja durchaus sehr viel die Sprache, um sich zu äußern. Das finde ich, also kann ich als Leserin sagen, eine gute Entscheidung, weil das ist, also das, ich habe die ganze Zeit das ganz stark gefühlt, ne? Was man auch selber fühlt als Mutter oder als Mensch, der jemand anderen liebt. Man ist halt zwei Menschen.
Mhm.
Man ist nicht eine Einheit und man weiß es nie. Man weiß es einfach nie, was geht in dem anderen vor. Außer ich traue mich, diese unguten Gefühle auch mal auszuhalten und wirklich hinzugucken, was macht der andere eigentlich gerade? Da gibt's ja auch ganz, ganz tolle Szenen, wo die Tochter dann versucht, irgendwie so ein Pferd im Watt zu retten. Mhm. Wo dann auch wirklich so ein Bild gefunden wird, wo man wirklich, also ich da wirklich Herzklopfen gekriegt, weil das heißt, die muss doch da jetzt weg von diesem Watt. Mhm. Also, ne, man war dann
immer weiter hinausläuft.
Oh Gott, also ich bin wirklich selber ganz nervös geworden.
Ja.
Und deswegen fand ich das gut, in dieser Perspektive zu bleiben. Und lassen Sie uns ruhig mal bei der Mutter bleiben, denn ich finde auch ganz spannend, jetzt wirklich so exemplarisch oder als Metapher für uns Frauen in der Lebensmitte überhaupt. Es ist ja nicht, es passieren ja nicht nur Dinge in Bezug auf diese Tochter, sondern durch diese Auseinandersetzung, was heißt Auseinandersetzung, durch dieses sich befassen, oh, jetzt müssen wir irgendwie nochmal gucken, wie kriegen wir das denn gut hin, passiert ja auch was mit der Mutter. Einfach als Frau.
Mm, genau. Ja, für mich war es so, dass ich das Gefühl irgendwann auch hatte, okay, die Tochter kehrt nach Hause zurück und igelt sich so ein bisschen ein und fängt ja auch an, ihr Kinderzimmer wieder herzurichten. Also die hatte diesen Aufbruch und dreht das alles wieder zurück. Und die Mutter gerät aber Stück für Stück in so einer Art Aufbruch, ohne es selbst am Anfang zu realisieren, würde ich sagen. Aber es zeigt sich dann mit der Zeit, kristallisiert sich das immer weiter heraus, dass die immer mehr macht und ausprobiert und sich eigentlich auch von diesem kritischen Denken und auch von diesem Aktivismus der Tochter, also der ja jetzt gerade ruht, aber trotzdem hat sie das ja nochmal so direkt vor sich, also dieses Kind, dass sie sich davon was Stück für Stück aneignet, würde ich sagen. Eben gar nicht so bewusst, aber es färbt auf sie ab, also sie lernt von ihrer Tochter eigentlich. Mhm. Und also ich finde, die Entwicklungsbewegungen haben sich umgekehrt. Ne, die Tochter ruht sozusagen und ja, ist in dieser stillen Umbruchsphase. Und die Mutter fängt an, nochmal so einen richtigen Entwicklungsschub hinzulegen für sich. Und ja, hat auch Spaß gebracht, das zu erzählen. Das fand ich so, ja.
Nee, es ist interessant, weil die Mutter hat ja diesen Entwicklungsschub gar nicht gemacht, obwohl die Tochter ausgezogen war. Also hätte ja auch da passieren können. Aber offenbar war dieses Leben irgendwie so ein bisschen stehen geblieben.
Ja, genau, die war noch wahnsinnig diszipliniert. Also sie hatte ja auch noch dieses Gefühl, okay, ich muss das Studium auch finanzieren. Mhm. Ne, ich bin irgendwie die einzige Bezugsperson im Leben meiner Tochter, weil der Vater früh gestorben ist. Das heißt auch immer dieser Druck, auf sich selbst achten zu müssen, kein Risiko einzugehen, also um für die Tochter auch immer da sein zu können. Und finanziell, auch die finanziellen Fragen einer Alleinerziehenden spielen da eine große Rolle. Also das wird auserzählt, wie das ökonomisch eben für die Mutter ist, ja, der Tochter irgendwie den bestmöglichsten Bildungsweg bieten zu können und dafür dann auch selber eine Weile zurückzustecken.
Eine lange Weile, ne?
Ja, genau. Und eigentlich ist es ja jetzt so gewesen, okay, das ist jetzt alles geschafft. Die Tochter hat den ersten Job in Berlin. Sie hat ihre erste eigene Wohnung. Die Probezeit in dieser Anstellung ist jetzt bald auch abgehakt. Und dann, ja, und dann steht die Tochter eben wieder vor der Tür mit ihrem Koffer und will wieder einziehen. Und das heißt, für die Mutter ist es erstmal auch so ein bisschen, die muss sich erstmal so ein bisschen die Augen reiben, ne, so wie jetzt. Also ich hatte mich doch jetzt gerade ganz zart, also die ist ja wirklich so ganz zart in kleinen Schritten jetzt ein bisschen rausgekommen. Die kriegt ja zum Beispiel immer diese Stellenanzeigen, lässt sie sich schicken.
Aber nur zum Träumen eigentlich, ne?
Ja, genau, ein bisschen zum Träumen, aber auch so ein bisschen zum, wie so.
Wie könnte es sein?
Wie könnte es sein, wie man vielleicht irgendwie Kleider anprobiert und guckt, irgendwie passt mir das, steht mir das, kann ich mir das vorstellen? Und ja, genau. Und obwohl sie jetzt eben in dieser Zweierkonstellation wieder sind, bewegt sich die Mutter da eigentlich trotzdem weiter raus. Und mit der Zeit, also im Verlauf der Geschichte, ist es ja auch so, dass sie, einmal gibt es ja so eine Szene, wo dann auch die jüngeren Nachbarn, da ist ja noch so ein Nachbarstrio eingezogen, die sind so einen Tick älter als die Tochter, die sind so Ende 20, Anfang 30. Und da wird sich dann ja einmal diese Frage gestellt, wo seht ihr euch eigentlich in 5 Jahren? Sie machen sich ein bisschen lustig über diese Frage, weil das Personalchefs oder Chefinnen gerne mal fragen, ne, wo sehen sie sich in 5 Jahren? Und sie finden diese Frage so ein bisschen blöd auch und denken so, ja, woher soll man das denn eigentlich wissen? Und die Mutter denkt da kurz nach und denkt, ja, vielleicht bin ich in 5 Jahren gar nicht mehr hier.
Zum ersten vielleicht Mal denkt sie das, ne? Ja.
Zum ersten Mal denkt sie das, ja. Und sie denkt, also vielleicht bin ich ganz woanders. Und vielleicht ist ja meine Tochter hier im Haus. Wer weiß das schon eben. Sie bleibt hier und ich breche auf.
Ja, ich finde auch ganz spannend, dazu gehört ja, ich will es nicht die ganze Geschichte nacherzählen, aber es gibt ein finanzielles Problem, was mit der Tochter sozusagen einhergeht, als sie nach Hause kommt. Und oder sagen wir mal so, die Mutter denkt, es gibt ein finanzielles Problem und dann beginnt sie das zu hinterfragen, ob es eigentlich wirklich eins gibt. Das ist ja genau der innere Aufbruch, den sie da gerade macht. Aber ich konnte auch sehr nachvollziehen, es gibt da so diese Selbstbeschimpfung, dass sie da nicht fit genug ist finanziell, das irgendwie zu checken.
Dass ich schon wieder einen Fehler gemacht habe.
Ja, schon wieder was, ne? Und ich glaube, das ist auch was ich auch beobachte um uns herum, sozusagen, wir mittelalten Frauen, wenn man so will, dass das wirklich so eine ganz große Unsicherheit ist. Wir sind nicht wirklich darauf gestoßen worden, als wir junge Frauen waren, wie wir es hätten machen sollen, oder wir haben nicht richtig hingehört, kann auch sein. Ja, und jetzt gibt es irgendwie so ein Gefühl von Inkompetenz, was wir uns aber auch selber umhängen.
Ja, so eine viel zu schnelle Bereitschaft, sich verunsichern zu lassen, ne?
Ja.
Auch von Institutionen. Also da geht es ja auch so ein bisschen, ne, das sind ja so verschiedene, genau, das muss man dann halt nachlesen, aber da sind so ein paar Instanzen, ne? Es geht um eine Versicherung und ein Hotel und eine Holding und die Mutter lässt sich wahnsinnig leicht einschüchtern und von außen kann man auch, ne, wenn man ein bisschen gelassener ist, kann man auch darauf blicken und denken, hey, jetzt atme doch mal durch, lass dir das doch nicht sofort irgendwie so aufdrücken.
Ja.
Ja, und für mich war das aber auch so ein Bild, ne? Also das geht ja unter anderem eben um eine Versicherungsfrage und hat die Mutter einen Fehler gemacht, da hat sie tatsächlich eine Kleinigkeit übersehen. Mhm. Und es ist natürlich so ein Bild für dieses Ganze, dass man als Eltern natürlich auch immer ja diese maximale Sicherheit möchte fürs Kind und dass man das Kind, und so fängt es ja im Roman auch schon an mit dieser Anfangsszene, die setzt ja eigentlich sofort diesen Akzent, dass sie an ihr anderthalbjähriges Kind denkt, dass die Treppe hochklettern möchte alleine, sich nicht auf den Arm nehmen lässt, weil sie eben selber dieses Laufen und Treppen erklimmen lernen möchte und machen möchte. Und manche kennen es, man steht dann so dahinter, hat quasi
tut so, als wäre man cool.
Tut so, als wäre man cool, genau. Hat die Hand schon so immer ausgestreckt, hat das alles auch genau vor Augen, was jetzt passiert, wenn das Kind runterkullert, wie das klingt, wenn der Körper aufschlägt, irgendwie so ein Albtraum. Und trotzdem muss man diese Autonomie des Kindes unterstützen und hinnehmen, hat dann aber dieses wahnsinnige Bedürfnis nach absoluter Sicherheit in jedem Bruchteil des Moments. Und dafür ist diese spätere Geschichte eigentlich ein Bild, ne? Ja. Diese Versicherung und das dann aber so ein kleiner Fehler, das dann alles so wegbrechen lassen kann.
Könnte,
genau. Könnte, ja.
Aber ich fand auch interessant jetzt beim Sprechen, dass Sie sagen, im Grunde hat sie diesen Sicherheitsbegriff auf sich und ihre Person auch ausgedehnt. Also, dass sie sich fit halten muss und dass sie dieses Haus halten muss und dass sie die ewige Fallback-Variante für das Leben ihrer Tochter sein muss. Und ich glaube, das ist was, womit wir alle kämpfen in diesem Alter. Müssen wir das sein? Müssen wir in dem Haus wohnen, damit die dann zweimal im Jahr kommen können. Und ich beobachte das so, weil ich hier in so einer Vorstadt wohne, wo das alle so machen und ich fürchte, wir werden in die gleiche Falle tappen, ne, dass man im Grunde sein ganzes eigenes Leben so vorhält für den Fall der Fälle und dabei vergeht aber das eigene Leben.
Ja, total. Die Mutter sagt das ja auch an einer Stelle, dass sie das Gefühl hat, sie hat ihr Leben heruntergedimmt. Und das höre ich auch von vielen Frauen, also von vielen Müttern oder überhaupt Frauen, die für jemanden sorgen müssen, ne? Dass sie so leicht immer dabei sind, zurückzustecken und bestimmte Entscheidungen dann auch immer oder bestimmte Bedürfnisse auf später zu verschieben. Ja, und dabei finde ich, also die andere Perspektive könnte eben sein, dass wenn die Kinder auf eigenen Füßen stehen und vielleicht auch das Haus verlassen oder dieses Nest verlassen, dass es ja eigentlich eine wirklich total spannende Phase sein kann. Oder sein sollte, ne? Weil man kann sich dann ja eigentlich nochmal darauf zurückbesinnen, wer bin ich eigentlich gewesen, bevor ich dieses Kind bekommen habe? Also wer war ich davor und was davon ist noch da und wo kann ich vielleicht nochmal anknüpfen? Weil da ja auch ganz viel Energien freigesetzt werden können jetzt und ganz viel neue Zeit da ist und das ist eigentlich ja was ganz Kostbares, finde ich.
Total, aber da kommt der Punkt jetzt zum Tragen, den Sie eingangs so ein bisschen angedeutet haben. Dazu müssen einen die anderen halt auch aus der Rolle lassen.
Genau, ja. Und ich meine, das kann natürlich auch was sein, also es ist so ein Bewusstseinsprozess, dass man dann das aber vielleicht auch ein bisschen stärker einfordern muss, wenn das dann nicht gleich von außen so funktioniert. Und das ist nämlich genau das, da hat nämlich die Tochter auch bei der Mutter blinde Flecken, ne? Die ist ja auch ein bisschen übergriffig und macht sich da im Haus wieder breit und Sie geht in den Keller und sie holt alte Kartons hervor mit Sachen von sich selbst, aber auch mit Sachen von der Mutter und mit Dingen von dem verstorbenen Vater. Und sie holt das nach und nach raus und bewertet alles nochmal neu. Und zum Teil ist das richtig, aber zum Teil ist das auch ein bisschen übergriffig, ne? Weil das ist ja jetzt das Zuhause der Mutter. Und ja, also das muss ja auch von der Seite dann nochmal neu verhandelt werden.
Ja, also deswegen glaube ich wirklich, das ist, vielleicht trifft es das gar nicht, das Buch habe ich als einzige Metapher sozusagen gelesen, die man auf alle möglichen Lebensläufe anwenden könnte. Ja, weil das glaube ich jeder kennt, ne, so diesen Widerstreit. Wie komme ich aus den Rollen raus oder wie komme ich in neue Rollen rein und wie verhandeln wir das miteinander in der Familie?
Ja.
Und einen ganz spannenden Aspekt, das hatten Sie vorhin auch noch einmal so kurz erwähnt, ist, was glaube ich, unsere Generation oder ich weiß nicht, ob es wirklich eine Generation oder eine Genderfrage ist, keine Ahnung, so dieses einfach liegen bleiben, sich im Zimmer einigeln und das einmal durchleben, diese Trauer, die diese Tochter hat, so ein bisschen über die Welt, ja, und über ihre eigene Begrenztheit, da wirklich was machen zu können. Und das fand ich irgendwie auch ganz spannend, weil das natürlich die Mutter ganz unruhig macht, jetzt gar nicht, wahrscheinlich nicht nur in Bezug auf, jetzt ist sie nicht mehr erfolgreich, sondern weil man das eben sich selber auch gar nicht gönnt. Ja, also dieses,
ja, genau.
Leg mich hin und mach einfach nichts.
Da kommt dann gleich das schlechte Gewissen oder auch so eine komische, versteckte Scham oder so,
ja,
hoch,
ja,
ne? Dass man jetzt, ja, also was ist genau so dieser Gedanke und was, wenn die anderen mich sehen jetzt so, ne? Oder was, also das soll dann keiner wissen, dass man diesen Tiefpunkt vielleicht gerade hat und einfach mal so in der Passivität verharren muss. Und das kommt ja dann auch von außen oft. Also ich finde, auch im Roman gibt es ja dann noch diese Schwiegermutter, also von dem verstorbenen Ex-Partner. Und die bringt da ja auch nochmal so eine Perspektive rein, die viele vielleicht kennen, dieses Beurteilende und ja, dieser prüfende Blick auf die Mutter und die, also die Schwiegertochter ist es in dem Fall.
Ja, genau.
Ja. Und ja. Ja, da wird ja so kurz in so einem Telefonat dann auch mal ordentlich Zunder kurz gemacht und ordentlich, ja, Druck reingebracht.
Und ein Lehrbeispiel für weibliche Loyalität letztendlich vorgeführt.
Absolut, ja.
Aber ich glaube, es ist auch so einer der klassischen Momente, wo man dann Sätze sich sagen hört, die eigenen Eltern gesagt haben, wo man dachte, wo kommt das denn jetzt her? Also wo es vielleicht auch noch nicht mal jemand von außen sagt, sondern man sich so Sätze wiederholen hört, zum Thema rumliegen und nichts machen, wo man eigentlich denkt, was rede ich da gerade eigentlich? Aber man meint wahrscheinlich auch sich selbst, ne? Dass man das irgendwie selbst sich nicht erlauben würde.
Ja, und das ist total kurios, finde ich, dass man kann reflektiert sein und man weiß genau, dass das jetzt überhaupt nicht gut ist, was man sagt. Oder dass diese Frage, die man jetzt stellt, überhaupt nichts bringen wird, dass es keine gute Antwort darauf geben wird. Und trotzdem hört man sich dann selbst, wie man es sagt.
Mhm. Das stimmt. Ich finde ich auch ganz schön, ich habe hier schon ein bisschen angedeutet, diese großen oder sagen wir so die inneren Prozesse, die zeigen sich ja in seltensten Fällen in, ich lasse mich jetzt scheiden, man knallt die Tür und weg ist man und fährt mit dem Auto nach Sizilien, sondern es ist so diese kleinen Dinge und das fand ich auch, um das einfach mal zu sagen, total schön, dass das am Ende dieses Buches auch so kleine Dinge sind, an denen man dann ablesen kann, da ist jemand auf dem Weg. Und dazu gehört unter anderem auch die Frage, sie bleibt dann so richtig einmal stehen und fragt sich, was möchte ich genau jetzt eigentlich machen? Also was man sich, glaube ich, ganz, ganz lange nicht gefragt hat. Also nicht, was muss jetzt sein, was wäre dran, was ist oben auf meiner To-Do-Liste, sondern ich bleibe jetzt mal kurz stehen und überlege, was möchte ich machen? Und so viel sei gespoilert, dann geht sie ins Nachbarhaus, ohne es zu vertiefen. Aber das finde ich eben auch wirklich schön. Ich glaube, das ist etwas, wo man auch bei sich selber hinschauen darf. Was sind eigentlich so die kleinen Anzeichen, die mir zeigen, da ist eine Veränderung bei mir im Gang in der Lebensmitte.
Ja, genau.
Ne? Ja.
Genau, das finde ich auch, dass diese großen Umbrüche, also an große Umbrüche zu denken oder große Entscheidungen und also große Veränderungen, das überfordert einen dann ja vielleicht auch schnell. Das ist ja auch gar nicht unbedingt realistisch in dem Handlungsradius, in dem sich die meisten von uns befinden. Und ja, und es ist auch gar nicht unbedingt das, was sich vielleicht wirklich nachhaltig festsetzt. Vielleicht sind diese kleinen Veränderungen und kleinen Brüche in den Denkmustern viel nachhaltiger, die sich dann Stück für Stück ansammeln, ja.
Ja, Sie haben das war ein Punkt, den ich noch besprechen wollte, das fand ich nämlich ganz spannend. Sie haben die Tochter, wir haben das ja gerade beschrieben, die Tochter holt dann sozusagen so alte Kisten nach oben mit eigenem Kram, aber eben auch mit dem Kram der Mutter. Und da sind dann also genau die Sachen drin, die ich dann auch gelesen habe, als ich jung war. Also da geht's dann schon um schmelzende Gletscher und irgendwie tote Robbenbabys. Das habe ich alles noch sehr vor Augen.
Ja.
In irgendwelchen Mädchenzeitschriften. Und sie, und sie liest es so durch und macht sich darüber so ein bisschen lustig. Aber ich erinnere eben, auch wenn wir vielleicht heute als Erwachsene denken, ja, aber das war ja Pillepalle damals. Gefühlt war es eben kein Pillepalle. Also auch ich habe damals wirklich Angst gehabt vor bestimmten Dingen, Atomkraft, weiß ich nicht, Waldsterben, whatever it was.
Ja.
Wie ist das für Sie? Warum haben Sie es reingemacht? Haben Sie das Gefühl, es ist Pillepalle oder ging es genau darum?
Nee, genau. Ich finde auch, ich habe, als ich die Perspektive der Mutter für mich so durchleuchtet habe und vorbereitet habe, musste ich daran denken, weil sie gehört ja zu unserer Generation. Mhm. Sie ist Anfang, Mitte der 70er Jahre geboren. Und ich habe dann daran gedacht, dass diese Themen, die wir heute haben, also die Klimafragen vor allem und die Folgen der Erderwärmung, die sich so deutlich zeigen, mit denen wir jetzt einfach jedes Jahr konfrontiert sind, dass diese ersten Anzeichen und ersten deutlichen Geschichten, die man lesen konnte, dass das eben in unserer Teenagerzeit stattfand und dass sich das bei mir auch in den Erinnerungen festgesetzt hatte. Also dass mir das kam wirklich jetzt wieder so hochgeschwemmt, dass ich diese Geschichten wieder klar vor Augen hatte und auch diese Gefühle von Ohnmacht und Beklemmung, die ich dabei gespürt habe, als ich das gelesen habe. Also dann so allein im Jugendzimmer blättert man dann diese Hefte durch, diese Jugendhefte, genau in meinem Fall und im Roman ist es die Mädchen. Das ist ja einerseits so ein bisschen seltsam, weil diese hochgradig dystopischen und existenziellen Geschichten stehen dann zwischen Schminktipps und irgendeiner Foto-Love-Story oder so, aber so war das eben, dass es immer diesen Reportage, diesen sozialkritischen Reportageteil gab und ich erinnere mich ganz konkret daran, dass ich dachte, oh Gott, also das ist ja der Untergang sozusagen. Und dass ich aber auch sofort dachte, naja, also in 50 Jahren, da ist ja jetzt ganz viel Zeit, das noch zu verhindern. Und das werden ja jetzt die Erwachsenen auch tun, weil es wäre ja Wahnsinn, es nicht zu tun.
Das erinnere ich auch noch.
Und
tja,
das muss man sich dann jetzt nochmal vor Augen führen, dass
ja,
also dieser Wahnsinn nicht nachhaltig wirklich effektiv dagegen anzugehen, ja, die Realität ist, das ist das, was eingetreten ist.
Plus, wir sind die Erwachsenen gewesen, die es auch hätten machen können, ne? Also irgendwann waren
wir
dann
die
auch Erwachsenen
geworden dann.
Genau, wir sind dann die Erwachsenen geworden, ja.
Und hier noch eine Neuigkeit in eigener Sache. Am Mittwoch, den 16. April, startet der neue Finanz-Newsletter der Brigitte Academy, What the Finance? Denn es ist nie zu spät für mehr Finanzwissen und um das Thema Geld endlich anzupacken. Und das gilt erst recht in der Lebensmitte und übrigens auch erst recht, wenn die Kurse schwanken. Der Newsletter kommt alle 2 Wochen als E-Mail mit praktischen Tipps für den Alltag, Inspiration und Expertinnenwissen. Finanzen einfach erklärt, von Frauen für Frauen. Den Anmeldelink findet ihr in den Shownotes.
Wir sind die Teenager gewesen, die das auch schon so wahrgenommen haben und dann noch eben auf die Generationen unserer Eltern geschoben haben oder auf vor allem Leute mit politischem Einfluss im Alter unserer Eltern. Und jetzt sind wir selbst diese Erwachsenen. Ja.
Genau. Und das ist, finde ich, schon eine Frage, da darf man mal länger drüber nachdenken, sag ich mal so. Ne, weil das ist einfach ein Fakt, dieses Warten auf andere, schwierig. Und gleichzeitig ist es auch so, wie Sie das gesagt haben, dass es so zwischen Schminktipps und so ist. Ja, genau so ist ja das Leben.
Mhm.
Also genau so ist es ja jeden Tag. Also ne, eben ist noch, oh Gott, es ist schon wieder irgendein Gletscher abgeschmolzen und ist da irgendwo hingestürzt und du musst jetzt zum Bus. Also
ja,
worüber wir gerade gesprochen hatten. Ne? Und das finde ich, ist auch was ich jedenfalls aus Ihrem Buch mitgenommen habe. Ja, das ist irgendwie auch, kann auch sehr frustrierend sein. Andererseits ist es aber auch eine Überlebensstrategie von uns allen, die wir, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad brauchen. Wir können nicht immer das große Ganze denken und wie schlimm alles ist, sondern es ist eben auch, guck mal aus dem Busfenster, draußen ist Frühling. Ja, es ist so diese Gratwanderung so hinzukriegen. Aber ich finde, das ist eine Generationenfrage, die wir uns stellen müssen, so wie sich vielleicht auch selbstkritisch stellen müssen, so wie sich vielleicht unsere Eltern oder Großeltern in dem Fall eher fragen mussten, ja, wie war es eigentlich im Dritten Reich, ne?
Und genau, was Sie sagen, also dieses Nebeneinander von Krise und Alltag, das kennen ja alle. Und das ist ja auch etwas, was einen manchmal wirklich total überfordert. Also es ist so schwer zu fassen, dass die Krise passiert, welche auch immer. Es war ja in den letzten Jahren sehr viel. Also wir hatten die Pandemie, den Überfall auf die Ukraine. Und trotzdem, also das ist da und man nimmt es wahr und trotzdem muss man noch Brot einkaufen und Milch einkaufen, weil damit die Familie was zu essen hat. Dieses Nebeneinander, was aber wirklich einfach so schwer zu verarbeiten ist dann, aber es ist einfach eine Tatsache, dieses Nebeneinander besteht. Und was mir da aber noch zu einfällt, also was dann ja auch im Roman zum Tragen kommt, dass aber, wenn es jetzt um die Folgen der Erderwärmung geht und auch um diese Nachrichten, die dann manchmal so im Alltag landen und oft ja auch sowas Unumkehrbares haben, da geht es dann ja oft um Veränderungen in Ökosystemen, die nicht mehr zu heilen oder nicht mehr zu verändern sind. Und ich glaube, diese Trauer, die da immer wieder ausgelöst wird, ich glaube, die ist sehr, sehr, sehr viel größer und vor allem auch bei Jüngeren, aber ich glaube insgesamt, die ist sehr viel größer, als wir als Gesellschaft uns eingestehen wollen.
Ja.
Und auch sehr viel größer und auch, ja, so allumfassender, als in öffentlichen oder in politischen Diskursen wahrgenommen wird. Und ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig, wenn es da mal eine Veränderung gäbe, wenn das mehr Raum einnehmen würde. Und ich finde zum Beispiel eben Anfang des Jahres vor der Bundestagswahl hat man das gesehen, dass überhaupt kein Bewusstsein dafür besteht.
Mhm. Ja, also dass diese Trauer, dass dieses über die Trauer sprechen Raum einnimmt, weil das ist mal der erste Schritt, ne, das überhaupt zuzugeben, wie wahnsinnig einen das, also das ist mein deutliches Gefühl, dass es so eine, ich sag mal, so ein Grundumsatz an Anstrengung gibt, jeden Tag das alles zu verdrängen. Mhm. Ne? Und das ist ja diese Trauer. Das ist sozusagen die andere Seite der Trauer. Nur es führt ja zu nichts. Mhm. Andererseits finde ich eben auch interessant, ich hatte neulich die Cordula Stratmann zu Gast und die hat irgendwie auch gesagt, ja, aber es ist eben immer beides da. Und sie sagt irgendwie Heiterkeit oder sagen wir, die Bereitschaft zur Heiterkeit ist auch eine Pflicht, weil sonst ist man Teil des Problems.
Ja.
Ne, weil man das dann so ein selbstverstärkendes, alle sind schlecht drauf und keiner macht was, weil das ist auch sehr lähmend. Genau. Ne? Das kann es irgendwie auch nicht sein.
Also, das kann es absolut nicht sein. Nee, ja. Nee. Ich würde auch sagen, dass dieser Raum dann, ne, der muss gegeben werden und dann kann er ja auch produktiv genutzt werden. Also dann, ne? Aber ich finde, es braucht erst diesen Schritt der Aufrichtigkeit und dann kann es auch daraus den Schritt des Aktivismus oder überhaupt des Engagements und der Forderungen geben. Das hängt für mich beides zusammen. Also genau, Trauer und auch dann aktiv werden und was daraus machen, das hängt ja beides zusammen, finde ich.
Ja, und es hängt eben dann vor allen Dingen zusammen, wenn man darüber spricht und das auch äußert. Ne? Wenn alle so tun, als wäre alles okay, dann hat man ja gar keine Verbindung, um aktiv zu werden gemeinsam, sondern dann ist tun alle so, als wäre alles okay. Das ist was anderes, ne?
Ja, weil es ist so ein bisschen so auch in den politischen Diskussionen, man hat immer das Gefühl, es wird über alles Mögliche diskutiert, aber über diesen riesigen Elefanten im Raum wird ganz wenig geredet.
Ja.
Und ich glaube, das macht dann vor allem alle, die diesen Elefanten wirklich sehen und sehen und sehen, einfach wahnsinnig. Und es kann eben, genau das ist das, was auch so erschöpfend sein kann.
Ja, total. Ja, es gab sehr schön auf dem letzten Davos-Treffen gab es einen jungen Mann, da ging es aber um Tax the Rich, also Ziel seiner Argumentation war ein anderes, aber er sagte irgendwie, er kommt sich total bescheuert vor, er würde hier auf diesem Panel sitzen und es brennt und keiner redet über Wasser.
Ja, genau. und Tax the Rich gehört ja damit rein.
Absolut,
also diese,
ja klar.
Ne, diese Kapitalismusfragen und Nachhaltigkeit und Klimaschutz, das hängt ja auch alles miteinander zusammen, ja.
Ja, aber umso mehr finde ich es schön, dass es Bücher wie Ihre gibt, über die man dann ins Gespräch kommen kann und sich über genau diese Dinge unterhalten und die nicht mit so einem Paukenschlag irgendwie, ja, sowohl die Gefühle kleinhauen als auch die Diskussionsgrundlage, sondern dass man kann sich da so reindenken. Also insofern, ja, das hat mir nochmal sehr gefallen. Ich danke Ihnen total fürs Kommen und für die Zeit, die Sie uns gewidmet haben.
Ja, ich danke für das schöne Gespräch.
Und ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Schaut gerne in die Shownotes für mehr Infos zu Christine Bilkau. Ich sage gleich, man muss alle Bücher lesen. Und ja, wie gesagt, in den Shownotes auch immer die vielfältigen Angebote der Brigitte Academy. Auf nahezu alle gibt es natürlich Rabatte für Menu an mich Hörerinnen. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens und tschüss, Christine Bilkau.
Tschüss und schönen Tag euch.